온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 379. Wir haben in Berlin, Costa Rica und Brasilien gesessen und Nachrichten für euch gesammelt, viele E-Mails und Audiodateien durch den Äther gejagt und ein randvolles Onda Info gebastelt. Nachrichten erhaltet ihr über Mexiko, das Coming Out eines Priesters in Costa Rica und einige Stimmen zu den sogenannten Panama Papers. Anschließend hört ihr ein Interview mit dem kostarikanischen Umweltschützer Mauricio Alvarez zu der bedrohlichen Menschenrechtslage von Umweltaktivistinnen. Last but not least folgt ein Beitrag zur Windenergie in Brasilien. Das hört sich erstmal umweltfreundlich an, ist aber eine große Bedrohung für die dort wohnenden Menschen. Viel Spaß beim Hören wünscht euch das Onda-Info-Team.
Mexiko. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Militärgericht 6 Soldaten freigesprochen, die eines Massakers beschuldigt worden waren. Nur ein Militärangehöriger wurde im Oktober letzten Jahres wegen Ungehorsams zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das teilte Ende März die Menschenrechtsorganisation Pro Deache mit. Im Juni 2014 kamen in der Ortschaft Tlatlaya 22 mutmaßliche Mitglieder einer Drogenbande bei einem Feuergefecht mit Soldaten ums Leben. Das ließ zumindest die Armeeführung verlautbaren. Wie Recherchen des Magazins Esquire Latinoamerica ergaben, wurden 15 der Getöteten nach Beendigung des Schusswechsels von den Militärangehörigen hingerichtet. Der Freispruch zeigt ein weiteres Mal die Parteilichkeit der Militärgerichte, erklärte Pro Deache. Eine der schwersten Menschenrechtsverletzungen der letzten Jahre bleibt ungesühnt, hieß es weiter. Die Organisation kritisiert seit langem sowohl den Einsatz des Militärs bei der Verbrechensbekämpfung als auch die Zuständigkeit von Militärgerichten für dabei von Soldaten begangene Rechtsverletzungen.
Ende März sind in Costa Rica 4 Männer wegen der Ermordung des Umweltschützers Jairo Mora vor knapp 3 Jahren zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Mora war an der Karibikküste des zentralamerikanischen Landes mit einem Geländewagen so lange über den Strand geschleift worden, bis er starb. Seine Begleiterinnen, 3 US-amerikanische Freiwillige und eine spanische Tierärztin, wurden zu Opfern sexualisierter Gewalt und Raub, kamen aber mit dem Leben davon. Angesichts massiver Ausbaupläne für den wichtigsten Hafen des Landes und dem wachsenden Schwarzmarkt für Schildkröteneier hatte sich der kostarikanische Biologe für ein Schildkrötenschutzgebiet stark gemacht und war dafür mehrfach bedroht worden. Im Januar 2014 waren die 4 nun in der Berufung Verurteilten in einem ersten Prozess wegen schwerer Ermittlungspannen freigesprochen worden. Sowohl der Mord an dem damals 26-Jährigen als auch der Freispruch hatte zu einer beispielslosen Protestwelle in Costa Rica geführt. Und das Image des Landes als Vorreiter im Umweltschutz und als Rechtsstaat in Mitleidenschaft gezogen.
Zum Urteil im Mordfall Jairo Mora sprechen wir jetzt mit Mauricio Alvarez vom kostarikanischen Umweltverband FECON. Mauricio, wie reagieren denn die Umweltschutzorganisationen in Costa Rica auf den Schuldspruch?
Efectivamente se dio el fallo, ¿verdad? Era un fallo sumamente esperado. Sin embargo, nos deja un sabor como agridulce.
Ja, es gab das Urteil. Ein Urteil, auf das wir lange gewartet haben. Trotzdem hinterlässt das einen säuerlichen Beigeschmack. Schauen wir uns den Strand an, auf dem und für den Jairo gestorben ist. Dieser Strand ist heute zerstört. Ihn durchschneidet eine Zufahrtsstraße für 10 Megaprojekte mit einer Investitionssumme von zusammen 5 Milliarden US-Dollar. Der Strand ist nicht zum Nationalpark erklärt worden, so wie es Jairo sich gewünscht hatte. Und nach wie vor gibt es die Straflosigkeit. Hier in Costa Rica gibt es 10 unaufgeklärte Fälle von ermordeten UmweltschützerInnen. In diesen Fällen sind die Verantwortlichen also nie ermittelt und bestraft worden.
Nun haben wir ja in den letzten Monaten über mehrere Morde an UmweltaktivistInnen berichten müssen. Der Mord an Berta Cáceres in Honduras war sicherlich derjenige, der weit über die Grenzen des Landes am meisten schockiert hat. Was steckt dahinter?
Evidencian que hay una guerra de alta intensidad por recursos naturales, donde las comunidades son las principales víctimas.
Fälle wie der von Jairo oder Berta zeigen, dass es einen Krieg von hoher Intensität um die natürlichen Ressourcen in der Region gibt. Ein Krieg, in dem die Gemeinden die Opfer sind. Es gibt ein weltweites Finanzierungssystem, um die angestammten Gemeinden zu vertreiben. In Mesoamerika, also in Zentralamerika und Mexiko, haben wir 50 Fälle von Morden identifiziert. Allein an Aktivistinnen und Aktivisten, die sich der Verteidigung von Flusslandschaften verschrieben hatten. Insgesamt zählten wir weltweit über 100 Morde an UmweltschützerInnen seit 2002, die meisten in Lateinamerika. Berta ist dann nur ein Fall. Diesen Mordfällen sind Verfolgung, Kriminalisierung und Folter vorausgegangen. Und alle diese Fälle richten sich nicht nur gegen eine Person, sondern gegen alle Gemeinden und Bewegungen, die sich gegen Privatisierung und Umweltzerstörung wehren.
A toda una comunidad, a un conjunto de personas que están, ¿verdad?, en la lucha.
Auf der anderen Seite waren ja die Reaktionen, vor allem nach dem Mord an Berta, ziemlich heftig und das international. Die Zentralamerikanische Entwicklungsbank hat sich deswegen gerade erst aus dem Staudammprojekt Aguas Zarcas, gegen das Berta Cáceres gekämpft hat, zurückgezogen. Vorher waren schon die holländische und die finnische Entwicklungsbank ausgestiegen. So einfach ist das ja offensichtlich nicht mehr, mit einem Mord ein Projekt einfach durchzudrücken.
Berta, por ejemplo, igual que Jairo Mora, son dos personajes que andan en las paredes, que andan en las conversaciones, que andan en las redes sociales.
Berta und Jairo sind Persönlichkeiten, über die geredet wird, deren Namen auf Häuserwände gesprüht werden und in sozialen Netzwerken zirkulieren. Niemals zuvor gab es die Möglichkeit, dass die Seelen, ihre Ideen und die Ziele ermordeter Compañeras in der Gesellschaft und über die Grenzen hinweg umherfliegen und sich in anderen Gemeinden reproduzieren. Die Gewalt erreicht ihr Ziel also nicht. Anstatt die Leute zum Schweigen zu bringen, zeigt sich, dass sich die Gesellschaft empört und sich die Ziele der Ermordeten zu eigen macht. Wir sind eben nicht mehr in den 70ern oder 80ern, als es noch nicht die Werkzeuge und Medien gab, über die wir heute verfügen. Und das ist ein wichtiger Unterschied.
Mauricio Alvarez war das vom kostarikanischen Umweltschutzverband FECON. Der Link zur Website der Organisation lautet www.fecon.cr.org, FECON mit C, nochmal www.fecon.cr.org.
Und der Info? Nachrichten.
Oh, wie schön ist Panama, da werden alle Träume wahr. Panama ist wunderbar, weil ich dort noch niemals war.
Die Auswirkungen der Veröffentlichung der Panama Papers zieht auch in Lateinamerika immer größere Kreise. Nachdem bekannt wurde, dass Argentiniens konservativer Präsident Mauricio Macri Direktor einer auf den Bahamas registrierten Firma war, gerät er politisch unter Druck. Tausende protestierten auf der Plaza de Mayo im Zentrum Buenos Aires und forderten Macris Rücktritt. Macri wurde als einer von wenigen hochrangigen Politikern der Welt direkt in den Panama Papers erwähnt. Was seinen Fall aber besonders macht, ist der Umstand, dass Macri nicht über Mittelsmänner, sondern persönlich an einer von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca registrierten Firma beteiligt war. Darüber hinaus soll Macri diese Beteiligung in seiner Vermögensaufstellung als Bürgermeister von Buenos Aires nicht angegeben haben. Deshalb wurde von der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob dies vorsätzlich geschah und somit strafrechtlich relevant ist. Macris im Dezember 2015 begonnene Amtszeit als Präsident Argentiniens ist von anhaltenden Protesten begleitet. Grund dafür ist seine repressive neoliberale Politik, die von Angriffen auf politische Gegner und die Presse sowie Massenentlassungen von Staatsbediensteten geprägt ist.
Wir reisen heute nach Panama, da werden alle Träume wahr. Panama ist wunderbar, weil ich dort noch niemals war.
Also ihr Lieben, wenn ihr dann mal berühmt, mächtig und vor allem reich seid, keine Angst, ihr dürft immer noch manches vor der Öffentlichkeit verbergen. Mit wem ihr ins Bett geht, ob ihr mal einen Joint geraucht habt, ob ihr mal als Jugendliche Ärger mit dem Gesetz hattet, das geht weitgehend niemanden wirklich was an. Eure Millionchen am Fiskus vorbei in windige Offshore-Paradiese zu schleusen, das gehört nicht dazu, weil es im Zweifelsfalle illegal ist und weil man es der Öffentlichkeit leider nur schwer vermitteln kann. Versuchen tun es die nun Aufgeflogenen trotzdem, und zwar mit recht unterschiedlichen Rechtfertigungsstrategien. Onda stellt ein paar Typen vor. Typ 1, der Verständnisvolle.
Das ist ja durchaus positiv, dass es immer größere Transparenz in der Welt gibt, dass die Öffentlichkeit von Sachen Kenntnis nehmen kann, die früher sehr viel schwerer zugänglich waren. Was meinen Fall angeht, das war eine absolut legale Sache.
Es ist eine Operation legal.
Genau, Mauricio Macri, Präsident Argentiniens, der Typ, der angeblich mit der Korruption aufräumen will. Aber nun ist es Macri, um den sich die Schlinge enger zieht. Macris Bruder, Gianfranco, soll seit dem Amtsantritt des Präsidenten, das war erst im Dezember, satte 8 Offshore-Firmen gegründet haben, schreiben nun einige argentinische Medien. Typ 2, der ideologische Typ.
In unserer Meinung personal hay dos tendencias en el mundo.
Unserer Meinung nach gibt es 2 Tendenzen auf der Welt. Diejenigen, die glauben, dass die Freiheit, Transaktionen zu tätigen und das Bankgeheimnis fundamentale Rechte sind, die es zu verteidigen gilt. Und die andere Tendenz ist die totale Gleichmacherei, das Ersticken jeder Initiative. Und der investigative Journalismus, der dieses Thema aufgegriffen hat, der gehört unserer Meinung nach zur zweiten Tendenz. Das sind keine Leute, die etwas aufbauen wollen.
So spricht Ramon Fonseca. Der schwerreiche Mitbegründer von Mossack Fonseca ist beleidigt. Vor allem hat der rundliche ältere Herr richtige Probleme am Hals, weshalb er zum Interviewtermin im panamaischen Fernsehen seine Firmenanwältin mitgebracht hat. Sara Montenegro gehört zum Typ 3. Mein Name ist Hase.
90% unserer Klientinnen sind regulierte, professionelle Klientinnen. Anwaltskanzleien, externe Buchungsfirmen und die großen weltweit operierenden Banken. Wir verkaufen Gesellschaften an diese Kunden. Und diese verkaufen die Gesellschaften dann an die Endkunden. Was die Endkunden mit den Gesellschaften machen, das liegt nicht in der Verantwortung von Mossack Fonseca.
Und sehr schön, Typ 4, der Verschwörungstheoretiker.
Es un periódico que claramente tiene una orientación socialista.
Es besteht ja gar keine Frage, worum es sich bei dem Seminario Universidad handelt. Es ist eine Zeitung mit einer klaren sozialistischen Ausrichtung. Und natürlich gibt es da eine klare Intention, diejenige Person zu treffen, die liberale Ideale im Parlament von Costa Rica hochhält. Und gleichzeitig wollen sie damit Wasser auf ihre eigenen politisch-ideologischen Mühlen leiten. Warum entscheidet denn jemand, in einem Land X zu investieren? Na zum Beispiel, weil Leute ihr Geld von der Hölle des Fiskus retten wollen.
Otto Guevara war das, Costa Ricas neoliberales Maskottchen. Keine gute Zeit gerade für den geschniegelten Grauhaarigen, der schon mehrfach Präsident werden wollte, aber leider wollten ihn die Costa Ricaner nie. Man hat es ihm einfach nicht glauben wollen, dass er die sozialen Sicherungssysteme retten und gleichzeitig die Wirtschaft voranbringen würde. Heute ist klar, natürlich nicht. In Costa Rica macht Steuerhinterziehung laut Schätzungen 8% des Bruttoinlandsproduktes aus. Gleichzeitig ist das Staatsdefizit mit fast 6% so hoch, dass das öffentliche Bildungs-, das Gesundheitssystem und die Infrastruktur des Landes verrotten. Da wird man doch nochmal prüfen dürfen, ob Otto Guevaras Offshore-Geheimnisse nicht auch strafrechtlich relevant sind.
Bienvenidas y bienvenidos, seguimos con los Panama Papers.
Aber kümmern wir uns mal um die Aufdecker all dieser völlig legalen Sachen, um die Medien, die Panama Papers aus lateinamerikanischer Perspektive durchforsten. Für Costa Rica ist das Semanario Universidad zuständig. Das ist eben diese Wochenzeitung, die Otto Guevara für kommunistisch hält. Klandestin und global operieren, das können eben nicht nur Steuerhinterzieher. Die Semanario-Journalistin Maria Flores Estrada erzählt, wie sich das weltweite Recherchenetzwerk organisiert hat.
Wir mussten zunächst eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Unsere Kommunikation musste verschlüsselt werden, damit die Informationen in der Datenbank nicht gehackt werden können. Und danach war es viel Arbeit, erst einmal zu verstehen, aus welchen Motiven die Unternehmer und Politiker Costa Ricas die Dienste von Mossack Fonseca in Anspruch genommen und Offshore-Firmen gegründet haben. Das internationale Konsortium investigativer Journalisten hat die Arbeit all der beteiligten Redaktionen enorm gut organisiert. Im ersten halben Jahr wurde die Datenbank aufgebaut, danach hatten die Redaktionen mehrere Monate Zeit für die Recherche und dann haben wir weltweit koordiniert, wann die Redaktionen die Sichtweise der Betroffenen einholen können und wann man die Kanzlei mit der Geschichte konfrontiert.
a las personas involucradas para pedir que expliquen su posición.
In Nicaragua frohlocken sie im Recherchemedium Confidencial, dass sie das Vertrauen des Netzwerkes besitzen und nicht die großen Medien des Landes. Confidencial in Managua ist traditionell regierungskritisch und auch kein Medium der Unternehmerkaste. Arlen Cerda hat in den letzten Monaten eigentlich nichts anderes gemacht, als Panama Papers zu sichten.
De esos 11.5 millones de archivos, Nicaragua está explícitamente mencionada en aproximadamente unos 10.000 archivos.
Von den 11,5 Millionen Dateien betreffen etwa 10.000 Nicaragua. Das bezieht E-Mails, Bilder, Passkopien und Verträge ein. Im Vergleich zu den anderen Ländern ist das keine so große Zahl. Aber es zeigt natürlich, dass auch nicaraguanische Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen Teil des Netzwerkes von Mossack Fonseca sind. Die über 100 Millionen Dollar, die vor Jahren Ex-Präsident Arnoldo Alemán außer Landes geschafft hat, wurden ebenfalls über Mossack Fonseca bewegt. Mossack Fonseca ist für Nicaragua also keine Unbekannte.
Und zum Schluss nach Mexiko. Carmen Aristegui, die kennt ihr bestimmt. Carmen ist mit ihren Recherchen schon häufiger angeeckt und deswegen von mehreren Arbeitgebern gefeuert worden. Nun sorgt ihr umtriebiges Rechercheteam erneut für Unruhe in Mexikos Oberschicht.
Wir sehen, dass hochrangige Unternehmer und Manager die komplizierten Strukturen von Offshore-Firmen genutzt haben, um Einnahmen vor den mexikanischen Behörden zu verbergen. Dazu gehören so mächtige Menschen wie Juan Armando Hinojosa, der Lieblingsauftragnehmer von Präsident Enrique Peña Nieto, Ricardo Salinas Pliego, der Chef von TV Azteca, sowie Alfonso de Anguitia, Vizepräsident und Finanzchef von Televisa. In den nächsten Tagen werden wir dazu weitere Details veröffentlichen.
Entlarvend, welch große Medien in Lateinamerika zunächst mal gar nicht berichtet haben. Televisa zum Beispiel oder die große kostarikanische Mediengruppe La Nación. Klar, Televisa und Nación tauchen selber in den Panama Papers auf. Peinlich, peinlich. Die Enthüllungen werden sich noch Wochen hinziehen. Auch Lateinamerikas Oberschicht wird in 2016 wohl etwas ungemütlicher schlafen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
In Costa Rica ist der katholische Priester Mauricio Víquez als schwul geoutet worden. Der Fall ist bekannt, weil eben dieser Mauricio Víquez als einer der prominentesten Prediger gegen Homosexualität im Lande gilt. Es mag verschiedene Formen des Zusammenlebens geben, aber in der katholischen Kirche bestehen wir darauf, dass es moralische Verpflichtungen gibt und bei manchen Praktiken zeigen wir das Stoppschild. Am Mittwoch ging nun Marco Castillo, Sprecher der Bewegung für sexuelle Vielfalt, an die Öffentlichkeit. Im Gepäck das Zeugnis eines Mannes, der angibt, mit dem Priester eine Affäre gehabt zu haben. Ich kritisiere nicht, dass es Homosexuelle in der Kirche gibt. Aber wir als Bewegung finden es unerträglich, dass dieser Pater Homosexualität brandmarkt, sie aber selber im Geheimen praktiziert. Erzbischof José Rafael Quirós hat den 51-jährigen Priester kurz darauf von seinen Ämtern entbunden. Dazu gehört seine Aufgabe als Sprecher der kostarikanischen Bischofskonferenz für Familienthemen. Zudem darf der Geistliche keine öffentlichen Messen mehr zelebrieren. Die Kirche ist derweil bemüht, die Wogen zu glätten. In einem Pressegespräch vermied Monsignor Ángel San Casimiro jede Verurteilung von Homosexualität. Es geht nicht darum, Pater Víquez zu kreuzigen. Es geht darum, ihm die Hand zu reichen, ihm zu helfen. Dass es Homosexualität im Presbyterium gibt, das stellt keine Sünde dar. Die Kirche steht allen offen, Heteros wie Homos. Entscheidend ist, dass wir alle dem Weg Jesu folgen. Laut Verfassung ist Costa Rica ein katholisches Land. Die Kirche hat somit bis heute einige politische Macht. So ist Abtreibung nur bei Gefahr für Gesundheit und Leben der Mutter erlaubt, nicht aber im Falle von Vergewaltigung oder Inzest. Künstliche Befruchtung ist erst kürzlich erlaubt worden, nach einer Verurteilung Costa Ricas durch den Interamerikanischen Menschenrechtshof. Eingetragene Lebenspartnerschaften konnten kirchlich konservative Kreise bislang verhindern.
Nunca está de más. un salto mortal, morir para empezar, un pájaro con olor abriendo el pecho en flor.
Windkraft ist eine der Säulen grüner Energie. Was vor mehr als 20 Jahren in Europa seinen Anfang nahm, hat sich längst zu einem weltweiten Exportschlager entwickelt. Die Technologie widerspricht für den Süden Energiesicherheit und Alternativen zur Nutzung fossiler und atomarer Energiequellen. In Lateinamerika baut kein Land seine Kapazitäten so rasant schnell aus wie Brasilien. Der Windkraftsektor hat sich in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Doch wie lebt es sich mit einem Windpark vor der Haustür? Vor allem bei der Bevölkerung des brasilianischen Nordostens, wo heute die meisten der mehr als 400 Anlagen stehen, ist die anfängliche Euphorie einem kritischen Blick gewichen.
Caetanos de Sima ist auf den ersten Blick ein typisches Fischerdorf irgendwo im Nordosten Brasiliens. Gelegen am Ende einer holprigen Straße, umsäumt von Sandbergen, bewohnt von einem Dutzend Familien, die wegen des heißen Sonnenlichts nie gleichzeitig aus dem Schatten kommen. Umso auffälliger ist es, wie entschlossen die Grundschullehrerin Vauneji um 12 Uhr mittags die Dünen hinaufstapft. Sie schwitzt. Sie keucht. Egal. Um jene lauten, respektlosen und zerstörerischen Zeitgenossen zu zeigen, die vor 4 Jahren in die Nachbargemeinde Sabiaguaba einfielen, scheut sie nicht die Sonne im Zenit. Frau Neji reckt den Zeigefinger.
Von hier oben kann man sie gut sehen. Windparks. Ihr Bau verschandelt unsere Küste. Das war früher eine natürliche Landschaft und jetzt steht da hinten auf der Düne dieser Wald aus Windrädern. Für Gemeinden, die wie wir Community-Tourismus betreiben, ist das nicht sonderlich förderlich. Wo man auch hinschaut, überall gibt es Windräder.
Der Wind, der Wind. Nur an 3 Orten weltweit bläst der Passat so kräftig wie an der brasilianischen Atlantikküste. Doch nur hier wird damit effizient und massiv Strom produziert. Die aktuelle Leistung von 9 Gigawatt ist gigantisch. Sie bedeutet theoretisch genug Power, um in hunderten Millionen von Haushalten Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernseher laufen zu lassen. Theoretisch. Denn der meiste Strom geht in Brasilien für Bergbau, Industrie und Agrobusiness drauf. Aber zurück zu den Fernsehern. Die gibt es inzwischen auch in Caetanos de Sima und anderen Dörfern des Bundesstaates Serra zuhauf. Der von Dona Teresa läuft ständig, so als müsse die 68-Jährige ein paar Jahrzehnte aufholen.
Ich weiß nicht, wann genau wir hier elektrischen Strom bekommen haben, aber mehr als 10 Jahre ist es sicher nicht her. Die meisten Nächte meines Lebens habe ich im Dunkeln verbracht, mit einem Öllämpchen. Inzwischen ist die Stromversorgung ganz gut. Es kommt nur jeden zweiten Tag zu Ausfällen, aber es reicht, um den Fisch kühl zu halten. Wir müssen nicht mehr ständig pökeln wie früher. Wir können Filets einfrieren. Strom zu haben ist wirklich klasse.
Eigentlich eine schöne Fortschrittsgeschichte, aber leider ist die Realität etwas komplexer, erzählt Vauneji. Der Strom der nahen Windparks kommt den Gemeinden nicht direkt zugute, sondern fließt in das allgemeine Netz ab. Für die lokalen Stromanbieter haben die Küstendörfer jedoch keine Priorität. Die Einnahmen aus kleinbäuerlichem Anbau und Fischfang sind gering, die Instandhaltung der Leitungen beschränkt sich auf ein Minimum. Maximal sind dagegen die Auswirkungen, angefangen bei der Lärmbelästigung. Die Stromerzeuger bauen ihre Windräder dorthin, wo der Wind am kräftigsten bläst, falls nötig auch direkt neben ein Dorf. Die Bebauung der sensiblen Wanderdünen beschleunigt zudem Erosionsprozesse und bringt den Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht. Gauvin, ein französischer Aussteiger und heutiger Hostelbesitzer hier in der Gegend, kann das nur bestätigen. Ein paar Kilometer die Küste hinauf hat er miterleben können, wie die lokale Bevölkerung von den multinationalen Windunternehmen geködert wurde.
Klar, man kann kein Omelett braten, ohne vorher die Eier zu zerschlagen. Auch die Erschließung alternativer Energiequellen wird immer mit Zerstörungen verbunden sein. Die Windunternehmen sprechen das jedoch nicht offen an, machen stattdessen einen Haufen Versprechungen. Kostenloser Strom, asphaltierte Straßen, eine Dorfbibliothek und so weiter. Am Ende wuchs die Stromrechnung, die Straßen sind bis heute Feldwege und die Bibliothek wurde nie gebaut.
Elvia Silva Ganun, Vorsitzende von AB Eólica, dem brasilianischen Interessenverband der Windenergieproduzenten, antwortet routiniert auf solche Kritik. Einzelfälle, Probleme der gestrigen Turbinengeneration oder schlicht Mythen der Kohlekraftlobby. Auch von dem Einwand, die Windanlagen schufen nur wenige dauerhafte und qualifizierte Jobs in der Region, lässt sie sich beim Telefoninterview nicht aus der Reserve locken.
Es ist nun mal so, dass die Windparks mehr Beschäftigung in der Bauphase generieren und danach, wenn sie fertig sind, eben weniger. Das ist ganz natürlich. Das ist kein Problem, das ist eine Charakteristik des Sektors. Ich sehe dieses Arbeitsproblem also nicht. Immerhin garantiert der Sektor landesweit jährlich 40.000 Jobs.
Arbeitsplätze fehlen auch in Caetanos Ticima. An schlechten Tagen wie heute bringt ein Fischer nach 5 Stunden auf dem Meer einen Fang nach Hause, der gerade mal 10 Euro wert ist. Und dennoch stehen auf den Dünen hier keine Windräder. Der wohl wichtigste Grund: In der Gemeinde gibt es bis heute keine individuellen Landtitel und die Bevölkerung setzt auf eine nachhaltige Entwicklung anstatt auf Ausverkauf und Montagejobs. Und diese Denke, die fange hier in der Schule an, sagt Bonelli stolz.
Unsere Alternativen liegen im Bildungsprozess. Wir machen schon in der Schule unsere Kultur stark, schauen, wie wir unsere eigenen Technologien beim Fischfang und in der Landwirtschaft verbessern können. So ist zum Beispiel eine eigene Produktionsgemeinschaft entstanden. Viele machen dabei mit, denn es ist eine Alternative, die funktioniert. Gemeinsam mit unserem Modell des Community-Tourismus. Das ist komplementär. E que aí junta isso também com o turismo comunitário, entra na cadeia.
Faire Ferien in Caetanos Ticima. Das hat was, solange der Strom nicht ausfällt. Wäre es in einer Gemeinde, die so stolz ist auf all ihre Alternativen, nicht auch an der Zeit, über alternative Energie nachzudenken? Doch das haben Baoneji und die Bewohner von Caetanos Ticima längst getan.
A gente teve participando de alguns momentos dessa história da energia.
Windenergie an sich ist nicht schlecht, sondern die Art und Weise, wie sie hier in unseren Territorien verpflanzt wird. Beim jetzigen Modell drohen wir, Land zu verlieren. Aber die Idee, dass die Familien selbst kleine Windanlagen betreiben und ihre Stromversorgung verbessern und verbilligen, ist gut. Wir sind keine Fundamentalisten. Wir diskutieren unsere Technologien und wie wir unser Leben verbessern können. Wie wir besser produzieren können, jedoch ohne abhängig zu werden vom Agrobusiness und dem großen Kapital.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika.
www.npla.de.